Mit einem schwungvollen Vorspiel hat uns der Posaunenchor aus Stiekelkamperfehn eingestimmt auf diesen ersten Bibelwochenabend heute hier in Hese. Herzlich willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst, diesen Abendgottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und schön, dass ihr alle nach vorne gekommen seid. Das war eine gute Idee von unserem Gastprediger heute. Einfach zu bitten, der fragte mich, sag ich, darf ich das machen? Ich sage, ich weiß auch nicht recht. Er sagt, ich mache es einfach. Ja, toll. Aber das merke ich mir für die nächsten Abende. Denn ich bin ja jetzt als Gastdienstler, als Pastor im Ruhestand jetzt hier in Hese wieder 2 Monate tätig. Und das gehört zu meinen Aufgaben in dieser Zeit, jetzt auch diese Bibelabende hier in der Kirche zu leiten. Und so sind wir hier zusammen und ich freue mich darüber, dass der Posaunenchor aus Stiekelkamperfehn hier ist, dass Johann Busbom auf der Orgelbank sitzt und noch Orgel spielen wird und dass vor allen Dingen unser Gastprediger hier ist, Henning Behrens aus Dethern. Ja, wir haben den gleichen Namen. Ich bin schon öfter gefragt worden, ob wir verwandt sind. Dann sage ich dann, meine Standardantwort ist dann, wir sind nicht verwandt, aber wir sind Brüder. Und manche, die sich dann mit dem kirchlichen Sprachgebrauch nicht so auskennen, die stutzen dann vielleicht dann, wie kann das denn, nicht verwandt und doch Brüder? Ja, aber Pastoren untereinander nennen sich ja auch wohl Brüder, jedenfalls von früher her, Pastorenbrüder. Ja, und so sind wir gespannt auf diesen Abend. Es geht ja in der Bibelwoche um Abschnitte aus dem Johannesevangelium. In allen 4 Evangelien werden ja Wunder Jesu berichtet, dass Jesus Wunder getan hat. Und bei Johannes, da sind es 7, aber sie werden dort nicht Wunder genannt, sondern Zeichen. Jesus hat Zeichen gegeben. Und welche Zeichen das sind, darum geht es jetzt in dieser Woche. Heute um das erste Zeichen, wo Jesus dazu geholfen hat, dass Menschen sich freuen konnten. So ist heute Abend Freude das Stichwort, das uns durch diesen Abend begleitet. Und wir singen jetzt ein Loblied, ein Freudenlied aus dem Gesangbuch Nummer 279. Jauchzt alle Lande, Gott zu ehren. Wir singen die Verse 1 bis 4, 279. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Ich lese einige Verse vor aus Psalm 105. Und ich möchte in dieser Woche, wo ich hier die Leitung habe, also heute und morgen und dann auch Donnerstag, gerne aus dem Plattdeutsch, aus der plattdeutschen Übersetzung der Psalmen vorlesen. Ich hoffe, dass ihr alle platt versteht oder zumindest einigermaßen mitbekommen könnt, worum es hier geht. Dankt der Herr und robt sie nam, vertelt alles, was er deit, wie die Völker wieder. Singt um ein Lied und spült, probt über all sein Wunders, priest sein heiligen Namen, dat hat von all, die der Herr sögen, sei so frei. Fraucht noch der Herr und noch sein Macht, sögt um Dach und Nacht. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, nun sind wir am Abend dieses Tages hier zusammen, um dein Wort zu bedenken. Danke dafür, dass du zu uns reden willst. Danke dafür, dass du kein stummer, sondern ein redender Gott bist. Danke dafür, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen, weil du für uns da bist. Und so segne diesen Abend an uns alle. Amen. Dass Jesus gekommen ist, ist ein Grund zur Freude. Und wir hören jetzt den Posaunenchor, wie er ein Stück spielt zu dem Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.
Steht heute die Geschichte von der Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium 2, die Verse 1 bis 12. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Krüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. Amen. Wir singen jetzt das Lied Nummer 66, 1 bis 3.
Sei mit euch allen. Amen. Ich bin Henning Behrens, seit 15 Jahren Pastor in Detern, komme ursprünglich aus Oldenburg und bin auf wunderlichen Weisen hier nach Ostfriesland gekommen, war mit meiner Familie zusammen 18 Jahre als Missionar in Afrika und von da hier nach Detern gekommen. Und deshalb klingen in meinen Ohren auch zum Beispiel die Posaunen ganz besonders. Einer meiner Lehrer hat gesagt, ich komme aus der Hermannsburger Mission, da wo Posaunen sind, da ist auch ein guter Geist in der Gemeinde, auch etwas, was mit Mission verbunden ist. Und deshalb habe ich das heute nochmal mit sehr wachen Ohren gehört, euer Spielen und Gottes Segen dafür. Das finde ich ganz toll, dass ihr das macht. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja hier Gast. Ich glaube zum zweiten Mal oder eine Beerdigung habe ich hier auch einmal gehalten, zum dritten Mal vielleicht. Ich finde das immer ein Privileg, wenn man gerufen wird als Prediger irgendwo anders zu predigen und finde das eine große Freude, wenn man das darf. Diese Bibelwochen, die werden ja hier in manchen Gemeinden schon sehr lange gehalten. Die Thematik kommt immer von der Deutschen Bibelgesellschaft, die ja eine ökumenische Einrichtung ist und in diesem Jahr eben zu den 7 Zeichen aus dem Johannesevangelium. Ich finde das eine kluge Wahl und auch eine sehr interessante Wahl. Zu den 7 Zeichen steht noch als Obertitel, wenn es Himmel wird. Na, wir werden mal gucken. Ich möchte euch auch ein klein bisschen kratzen. Ich glaube, ich darf das auch. Ihr seid ja Christen, die schon lange unterwegs sind. Und da möchte ich nicht nur das sagen, was immer gesagt wird, sondern ich möchte auch ein klein bisschen kratzen. Ich darf das, glaube ich. Die Frage, wann ist eigentlich jemand gerettet? Wann ist eigentlich jemand bei Gott angekommen? Ist das, wenn er getauft ist? Das ist eine alte christliche Antwort. Ist das, wenn er glaubt? Oder gehört da noch mehr dazu? Wir werden das aus Johannes 2 gleich hören. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir zusammen sind zu deinem Wort. Es ist lebendig, dieses Wort. Und anders als unsere Worte fällt es nicht hin am Abend des Tages oder am Morgen. Es wird nicht zertreten von den Füßen der Menschen, sondern es ist ewig und es bleibt. Und wenn wir schon lange nicht mehr sind, ist dein Wort immer noch da, frisch und stark wie eh. Wir danken dir, dass wir in unserer Zeit dieses Wort hören dürfen und uns anrühren lassen dürfen davon. Wir danken dir, dass du nicht schweigst, sondern redest. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Diese Worte von der Hochzeit zu Kana, die begleiten mich schon ein paar Jahre. Das mag wohl daran liegen, dass ich so lange in Afrika gelebt habe, in Äthiopien, in einem Land, was eigentlich ja nicht so ganz nach Afrika gehört, eigentlich mehr so ein bisschen zum Orient. Und diese Hochzeitsfeier, die hier beschrieben wird, die habe ich schon viele Male miterlebt in Afrika. Viele Male eine orientalische Hochzeit. Das sind riesengroße Unternehmungen. Ich meine, wenn ihr so eine richtige Dorfhochzeit habt, da ist ja auch was los. Ne? Ich weiß nicht, wie viel kommen dann so, 150, 200, das mag wohl sein, vielleicht sogar mehr. Aber in Äthiopien, das ist einfach nochmal eine ganz andere Kategorie. Hunderte von Menschen, die dazukommen. Und wenn man sich dieses Gewusel und Gewimmel anguckt, irgendwo sich hinsetzt, also man wird immer mit optischen Eindrücken beschenkt. Ich habe damals gesagt, wenn man mir die Augen verbunden hätte und eine Kamera in die Hand gedrückt, ich hätte einfach immer ausgelöst und es wären alles gute Bilder geworden. Es war immer was zu sehen. Und wir wollen mal ein klein bisschen gucken bei dieser Hochzeit zu Kana, was da alles zu sehen ist. Da ist zunächst einmal das Brautpaar. Ja, Brautpaar. Aber das ist schon ganz anders als bei uns, denn Braut und Bräutigam kennen sich wahrscheinlich gar nicht. Die sitzen da nebeneinander, die Braut wahrscheinlich ein bisschen in sich versunken und denkt, jetzt muss ich also mit diesem Kerl die weitere Lebensreise verbringen. Hoffentlich geht das gut. Ich habe viele Bräute mir angeguckt und die gucken alle immer so ein bisschen auf Hab Acht, was jetzt wohl passiert. Der Bräutigam daneben, der freut sich ganz doll, dass er so eine tolle Frau gekriegt hat. Da sitzen sie nun beide und hoffen, dass sie ihre Hochzeit, dass es ein schönes Fest wird. Denn natürlich ist für den Anfang einer Ehe nicht so gruselig, als wenn die Hochzeit irgendwo daneben geht. Denn das könnt ihr euch denken, auf dem Lande im Orient, wenn da irgendwas schief geht bei der Hochzeit, dann heißt es noch 60 Jahre später, der Müller, weißt du noch damals bei dessen Hochzeit, da war doch so und so. Wird dann noch 60 Jahre später drüber geredet. Also die wissen, die beiden, es kommt darauf an, dass ihre Hochzeit gelingt. Dann sind da die Hochzeitsgäste, die haben sich überall hingesetzt, haben sich schön angezogen, alle essen und trinken, es gibt Musik und wahrscheinlich wird auch viel getanzt. Mir fällt ja auf, dass wir Deutschen, was Tanzen angeht und Musik, da sind wir ja immer von Jahr zu Jahr, werden wir zurückhaltender. Das ist im Orient nicht so. Da wird getanzt nach vollen Zügen und mit viel Freude. Und dann gibt's da noch einen, der heißt hier der Festmeister oder Speisemeister. Bei Luther hier unten Speisemeister. Ihr habt wahrscheinlich in verschiedenen Bibelübersetzungen verschiedene Worte dazu. So einen gibt's bei uns gar nicht. Die Engländer haben einen, den nennen sie den Best Man. Das ist so ein Freund vom Bräutigam, der ist für die ganze Orga zuständig und macht auf der Hochzeit, sorgt dafür, dass alles gut läuft. Also vielleicht ein Trauzeuge, würden wir sagen. Und einer, der immer rumgeht und guckt, ist alles genug, ist hier genug zu essen, ist hier genug zu trinken. Und dann machen wir uns mal auf und gehen in die Küche. Die Küche ist natürlich bei so einem Unternehmen auch ein unglaubliches, großes Gewese. Also da kommen auch Leute, die wahrscheinlich als Gäste eingeladen sind, die helfen da mit. Die Frauen, eben Männer, haben da eigentlich nichts zu suchen. Und Maria, die ist auch dabei. Warum die dabei ist, wird gar nicht erzählt. Ob die irgendwie mit den Brautleuten verwandt ist oder ob das irgendwie entfernte Bekannte sind, wird nicht gesagt. Maria, die arbeitet auch in der Küche und die schwitzen ordentlich, die Frauen, weil sie das Essen fertig machen müssen für die ganzen Gäste. Und dann ist da auch Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen der Rose mal gelesen habt, diesen Roman. Da geht es ja darum, ob Jesus gelacht hat. Und da ist im Kloster die eine Fraktion, die sagt, sowas tut Gott nicht, Gott lacht nicht. Und in der anderen Fraktion sind welche, die sagen, doch, doch, Gott ist einer, der ist fröhlich und hat Spaß. Hier kann man jedenfalls sehen, Jesus ist bestimmt nicht mit saurem Gesicht da gesessen und hat zugeguckt, wie sich andere amüsiert haben. Jesus hat sicher geklatscht und gelacht. Er hat auch mitgetrunken vom Wein. Wer weiß, vielleicht hat er auch mitgetanzt. Und dann machen wir uns mal mit den Helfern zusammen auf, gehen durch die Bank rein und gucken, wie alles läuft. Übrigens, ein Volk ist hier noch gar nicht beschrieben in Johannes 2, die auch zu jeder orientalischen Hochzeit dazugehören. Das sind die Bettler. Die sitzen am Eingang der Feier, am Eingang des Grundstücks. Und wo immer ein bisschen Essen überbleibt oder einer nicht mehr weiter essen kann, kriegen die zu essen. Bei einer Hochzeit bleibt selbst der Bettler nicht hungrig. Und die Helfer, man sieht so richtig, wie sie plötzlich erschrecken. Denn der Wein geht zur Neige. Und wenn der Wein im Orient zur Neige geht, ist das nochmal was anderes, als wenn bei uns der Wein zur Neige geht. Also gut, bei uns wäre das für eine Hochzeit auch so auch nicht kein tolles Zeichen, wenn es keinen Wein gibt. Aber wir hätten ja noch andere Getränke. Bloß in Israel, was will man da trinken? Wasser jedenfalls nicht. Ich habe mir in Afrika jedenfalls mit Wasser trinken ganz schön gehörig den Bauch verdorben, und zwar viele Male. Das sollte man nicht trinken. Ja. Warum trinken die Wein? Ja, weil das eben gesund ist und Wasser ist nicht gesund. Und die Helfer merken plötzlich kein Wein mehr. Auweia, auweia. Und dann gehen wir nochmal in die Küche und gucken zu Maria. Und die Maria, die macht etwas ganz Merkwürdiges. Die wendet sich an Jesus mit so einem Satz, wo sie das ganz Offensichtliche sagt. Die haben ja gar keinen Wein mehr, sagt sie. Und man weiß nicht so richtig, mit was für einem Unterton sie das eigentlich sagt. Sagt sie das so, kümmere dich mal drum? Oder so, man merkt da so eine Hoffnung drin, dass Jesus in dieser Situation was tun will oder tun könnte. Und man merkt auch, dass Jesus sich ärgert. Jesus war eben noch ganz lustig und fröhlich und jetzt ärgert er sich, dass seine Mutter ihn da reinzieht. Er will das gar nicht. Er hat so das Gefühl, also wenn ich jetzt was tun soll, das ist gar nicht der richtige Ort dafür. Ja? Und mal ganz ehrlich, ja, wenn ihr Sohn Gottes wärt, wo würdet ihr euch zum ersten Mal den Leuten zeigen? Doch nicht auf einer Hochzeit, ganz ehrlich. Das war nun wirklich, also wenn da ein Kranker ist, den ihr heile macht, oder ein Toter, den ihr auferweckt, da würde man sich zeigen, aber doch nicht auf einer Hochzeit, wenn kein Wein mehr da ist. Also ich spüre jedenfalls, dass Jesus am liebsten unsichtbar werden würde und gar nichts machen möchte. Aber irgendwie hat die Bitte der Maria doch sein Herz erreicht. Und dann sieht man plötzlich ein ganz merkwürdiges Bild. Vor der Tür sind so 6 große Steinkrüge. In jedem passen 100 Liter. Wir haben ja eine indische Partnerkirche. Ich glaube, ihr macht da auch mit als Gemeinde aus Hesel. Wenn ihr da hinfahrt, macht die Partnerschaft ist vom Kirchenkreis, mache ich sozusagen die Leitung von. Bin ab und zu auch in Indien gewesen. Wenn man da sozusagen unterwegs ist, da werden einem ständig die Füße gewaschen. Ja? Wo immer man hinkommt, die Füße werden gewaschen, gehört einfach zur Gastfreundschaft dazu. Und so auch auf dieser Hochzeit. Die Füße werden gewaschen. Nun waren die Steinbehälter, die waren schon leer, denn die Gäste, die waren ja schon alle drin. Aber Jesus sagt denen, füllt das nochmal voll. Und ich glaube, die haben sich gesagt, was will der denn? Die Gäste sind doch schon alle da und also 600 Liter Wasser, die muss man erstmal anschleppen. Ne? Die haben jedenfalls gut zu tun. Und dann kommt dieser Speisemeister, dieser Best Man, der wird gerufen und einer schöpft da so von der Kelle und gibt ihm was zu trinken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, an dieser Stelle hat es mich so ein bisschen geschauert, denn ich denke also, Wasser in so einem Land zu trinken, einfach so, ja, keine gute Idee, gar nicht gut. Ne? Das ist so wie Salat und Eis essen in Indien, gar keine gute Idee. Ne? Der trinkt und sagt, boah, das ist aber ein schöner Wein, das ist aber gut hier. Warum hat denn der Bräutigam den bisher hier zurückgehalten? Und in diesen komischen Gefäßen hier, die gehört doch gar nicht hier rein. Und dann geht der Speisemeister zum Bräutigam, erzählt ihm davon. Der Bräutigam ist auch ganz überrascht. Das hat er ja gar nicht gewusst. Und was passiert dann? Dann passiert gar nichts. Denn in dem ganzen Gewusel der Hochzeit, der Bräutigam, der hat schon 2 Minuten später was ganz anderes im Kopf. Der Best Man hat schon wieder ganz was anderes im Kopf. Das hat gar keiner gemerkt. Das ist ja die Raffinesse an dem Ganzen. Die einzigen, die das nachher merken, sind die Jünger von Jesus und die Maria. Ich denke manchmal, wenn Gott Wunder tut und dass dies wirklich ein göttliches Wunder ist, kann man daran sehen, dass es fast keiner gemerkt hat. Wenn Gott seine Wunder tut, dann ist das oft so leise, dass die, die nicht richtig hingucken, gar nichts merken davon. Und Gott, ja, reibt sich die Hände und lacht ein bisschen dabei und sagt, oh, what more? Wie schön ist das Ganze. Kaum einer hat das gemerkt und man würde das in moderner Sprache, würde man das als ein Coming Out bezeichnen. Wir benutzen das ja in einem besonderen Zusammenhang, aber Coming Out heißt einfach, dass einer sozusagen seine wahre Natur nach außen zeigt. Jesus hat seine wahre Natur nach außen gezeigt. Und die Leute haben das gar nicht gemerkt. Nur wir sind ja Glückspilze, weil wir die Bibel haben und diese Geschichte lesen, nur wir erkennen darin, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jetzt aber die Frage, warum steht das in der Bibel? Das steht natürlich in der Bibel einerseits, weil sowas wie Wasser zu Wein verwandeln, das kann ja nur der Schöpfer, ne? Oder habt ihr das schon mal versucht? Ich muss mal fragen, gibt's jemanden von euch, der vielleicht schon mal Wasser zu Wein verwandelt hat? Keiner. Das ist ja Menschen unmöglich. Das ist so ein bisschen wie im Mittelalter, wo sie versucht haben, aus Stroh und allen möglichen Sachen Gold zu machen. Ja? Geht einfach nicht. Geht nicht, wirklich nicht. Ja? Und dass Jesus das macht, das offenbart natürlich für den, der Augen hat zu sehen, dass er der Sohn des Schöpfers ist. Das ist das eine. Trotzdem steckt da noch etwas ganz anderes drin, was ich erst im Laufe der Zeit verstanden. Frage noch einmal vom Anfang, wann ist man eigentlich bei Gott angekommen? Wann hat man sozusagen das Ziel als Christ erreicht? Viele Jahrhunderte lang hat man in der Kirche gesagt, es reicht, wenn man getauft ist. Ich war in Äthiopien oft, hatte ich mit orthodoxen Christen zu tun, die haben das auch so ganz brav geglaubt. Wenn man getauft ist, dann ist Alup steh und mehr braucht's denn auch nicht. Und ob man was vom Glauben kapiert oder so, das ist eigentlich so wichtig. Ich bin ja getauft. Hatten dann so ein Taufband um den Hals, das reichte. Ja, wir Evangelischen, wir sagen Taufe und Glaube, das ist es. Und dann holen wir Markus 16:16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Und das ist ja auch richtig. Ja? Das ist ja auch richtig. Ich will euch ja hier keine Irrlehre verkaufen, das ist ja richtig. Trotzdem kratzt es mich da, weil ich das Gefühl habe, es fehlt noch ein drittes. Und viele von uns, die würden auch sagen, ja, das Glauben, das habe ich doch schon mit 16 oder 17 erlebt, den Schritt, das brauchen wir, mehr ist doch jetzt gar nicht. Doch, da ist noch mehr. Es gibt noch ein drittes. Ich glaube nämlich, dass zu Taufe und Glaube noch die Verwandlung hinzukommen muss. Die Verwandlung von uns Christen. Das ist das, wonach Gott sich eigentlich sehnt, dass unsere Taufe und unser Glaube zur Verwandlung führt. Das kann man hier gut sehen, dass Wasser in Wein verwandelt wird. Das ist nämlich das Bild für uns Christen, dass wir in etwas Neues verwandelt werden. Ihr kennt das vielleicht aus 2. Korinther 5, da heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Oder in anderen Stellen sagt Paulus, der alte Adam soll ersäuft werden oder soll jedenfalls sterben und ein neuer Mensch entstehen nach Gottes Ebenbild. Und Luther sagt zur Taufe, der alte Adam soll täglich ersäuft werden und ein neuer Mensch soll herauskommen. Deshalb finde ich immer, wenn die Leute sagen, ja, wenn du getauft bist und glaubst, dann bist du angekommen, muss ich immer so sagen, nee, also das geht noch weiter, der Weg als Christ. Da gehört noch mehr dazu. Und das ist es doch, was das Ganze spannend macht, das Leben als Christ, dass wir neu werden. Verwandelt werden, dass unser schales Brauchwasser, was nur zum Waschen der Füße reicht, dass das zum Wein verwandelt wird. Die Verwandlung des Ichs, aber nicht nur von mir, sondern auch die Verwandlung der Gemeinde, die Verwandlung der Kirche, der Gesellschaft, all das ist doch im Evangelium angelegt. Und ich möchte euch mal 5 Beispiele nennen, die mich wirklich ganz gewaltig jucken. Ich muss sagen, an dieser Stelle bin ich in den letzten Jahren immer wieder hängen geblieben und dachte, warum sind wir so alt? Warum sind wir so unverwandelt, wir Christen? Warum tut sich so wenig Neues bei uns? Warum sind wir immer nur die Alten? Ich will euch mal 5 Beispiele nennen, nicht um euch zu deprimieren, aber die mir gewaltig zu denken geben als Christ. Das erste ist, dass ich merke, dass es so viele Christen gibt, die ein Problem mit den Naturwissenschaften haben. Und das geht ganz, ganz, ganz tief. Wenn es um das Thema Evolution und Schöpfung geht, da sind viele, die sagen schlicht und einfach Nein zu den Naturwissenschaften. Klimawandel gibt's nicht. Wenn das Weltall 13,8 Milliarden Jahre alt sein soll, wie die Wissenschaft herausgefunden hat, dann sagen viele Christen nein. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die moderne Naturwissenschaft sich wirklich nur gegen den allerhärtesten Widerstand der Christen hat durchsetzen können. Die Christen wollten das nicht. Sie wollten da nichts Neues erkennen. Und irgendwie steckt da auch so ein ganz starker Widerstand gegen den Wandel drin. Ich muss euch sagen, dieses Beispiel, vielleicht findet ihr das weithin. Nee, das ist nicht weithin. Das ist eine Kernstelle unseres Glaubens. Die Muslime, die haben das große Problem, dass sie vor 1200 Jahren mal beschlossen haben, keine Naturwissenschaften zu treiben. Und deshalb sind sie so anders geworden als wir heute. Wir haben uns den Luxus erlaubt, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Und darum sind wir so anders geworden als die Muslime. Und ich finde, es gehört zum Kern unseres Glaubens, dass wir gucken, wie ist denn die Welt? Wie ist denn alles um uns rum? Und wie hängt das mit unserem Glauben zusammen? Und das beides zusammenzukriegen, ist für wahr auch nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber einfach Nein zu sagen und zu sagen, das will ich nicht sehen, das geht nicht. Nochmal ein Beispiel aus Äthiopien. Sorry, wenn ich da vielleicht ein bisschen viel von rede. Ich bin an eine Ausgrabungsstätte gegangen, wo ein Frühmensch ausgegraben wurde. In Äthiopien gibt es etwa 10 Frühmenschenarten, die entdeckt worden sind. Das ist das Land mit den meisten Fossilien, die es gibt. Und da waren eben so früher Homo sapiens, 230.000 Jahre alt, hat man dort gefunden. Und der es bewacht hat, war ein evangelischer Christ. Und dann habe ich ihn mal gefragt, sag mal, du bewachst doch hier was, und da sagt man 230.000 Jahre alt. Wie geht das denn von deinem Glauben her? Dann sagt er, nee, ich bin doch Christ, glauben tue ich das nicht. Aber steht ja auf den Tafeln drauf, was soll's. Er kriegte sein Geld daher, dass er das bewachte. Das war eine äußerst kostbare Ausgrabungsstätte. Aber alles gegen seinen Glauben. Und wenn er konnte, gekonnt hätte, wäre er weggelaufen. Manchmal denke ich, wir sind so, dass wir die Augen zumachen. Und was wir da alles an Menschen verlieren, die unsere Haltung für unakzeptabel halten, kann man gar nicht sagen. Ich glaube, viele junge Leute, die gehen uns deshalb verloren, weil wir an der Stelle unklar sind. Zweites Beispiel. Ich sehe so viele Christen weltweit, die ein Problem mit der Demokratie haben. Warum ist der olle Trump gewählt worden? Weil er einen riesen Rückenwind von den Christen in Amerika gehabt hat. Immer wenn ich darüber nachdenke, könnte ich im Erdboden versinken. Ja, ich denke immer, warum haben die keine Augen im Kopf? Warum haben die keinen Kopf auf dem Hals? Oder auch noch so ein schlimmer Genosse, der Bolsonaro in Brasilien, der war 3 Jahre da Präsident, hat alles durcheinander gebracht. Warum ist er Präsident geworden? Weil viele Christen ihn gewählt haben. Und guckt mal, wen Putin stützt. Das ist die orthodoxe Kirche in Russland. Das sind Christen. Der hat Rückenwind von den Christen. Und manchmal denke ich dann, wenn ich so die Zahlen sehe bei Wahlen hier, wer so alles AfD wählt, oh Backe. Wir Christen haben wirklich ein Problem damit. Wir sind nicht verwandelt. Ich habe mir das von meinem Papa mal erzählen lassen, wie das war. Der war Jahrgang 1926. Auweia, auweia. Gut, dass wir in der Demokratie leben, kann ich nur sagen, was der alles erzählt hat von damals. Dritter Punkt. Wir Christen haben auch oft ein Rassismusproblem. Und das muss ich leider sagen als Afrika-Missionar. Da habe ich so vieles gesehen. Jeder Afrikaner, der nach Deutschland kommt, der kriegt mit Rassismus zu tun, und zwar ganz gewaltig. Die werden von morgens bis abends mit diesem schrecklichen Problem konfrontiert, dass die Leute sie verachten, weil sie dunkelhäutig sind. Und diese ganze Flüchtlingsfrage, was da an Rassismus rauskommt, da denke ich immer, Mensch, wir sind doch hier seit 1200 Jahren Christen. Gibt es denn gar keine verwandelten Christen? Gibt es immer nur Christen, die dasselbe reden wie die Leute um sie rum? Da werde ich ganz schwermütig drüber, muss ich euch sagen. Denn Christus wollte uns doch verwandeln zu Menschenfreunden, nicht zu Menschenverachtern. Viertes Beispiel. Wir Christen haben ein großes Problem mit unserem Bild von Familie. Ehrlich. Ich lebe ja in so einer ganz traditionellen Familie. Ich bin verheiratet, ganz anständig, seit 38 Jahren. Ich habe 3 Kinder und genau, ganz unauffällig und traditionell. Und bin ziemlich glücklich dabei, das darf ich auch sagen. Aber wir sehen doch um uns herum so viele alternative Formen von Partnerschaft und von Lebensentwürfen. Manche ganz, ganz fremd. Ich stehe da auch manchmal vor und denke, huch. Aber wir Christen, wir sind immer irgendwie, wenn wir auffallen, sind wir die, die dagegen sind, gegen diese anderen Formen. Dabei ist unsere Firma, wenn ich das mal so sagen darf, ja von 2 Singles gegründet worden, nicht von Familienmenschen. Jesus war nicht verheiratet und Paulus auch nicht. Ja. Die waren nicht Familienmenschen, die mit ihren Kindern durchs Land gezogen sind. Ich wünsche mir so sehr, dass wir verwandelt werden und auch für die anderen Menschen Platz lassen. Und das fünfte Beispiel, wir haben ein großes Problem als Christen mit unserer eigenen Glaubensdepression. Ich glaube, das macht uns gewaltig zu schaffen, dass wir weniger als die Hälfte in Deutschland sind. Wir sind ja unter 50% gerutscht, und zwar evangelische, katholische, freikirchliche, orthodoxe, alle Christen, die es gibt, zusammen weniger als 50% in Deutschland. Das ist auch ein Hammer, ehrlich. Wenn man bedenkt, wie das noch vor 30 Jahren war, ist das ein Hammer. Und wie wir damit umgehen, ich habe so das Gefühl, wir Christen sind im Augenblick in einer ganz tiefen Depression drin. Die Gemeinden schrumpfen, es gibt wenig Nachwuchs an Pastoren, wir werden es in den nächsten 10 Jahren ganz unerfreulich mit viel Vakanzen zu tun kriegen. Der Gottesdienst ist in großen Problemen seit der Corona-Zeit. Mann, was haben wir an Leuten verloren in den Gottesdiensten? Ich weiß ja nicht, wie es euch hier in Hesel geht, aber bei mir in Detern mindestens 1/3, die weniger kommen. Und jedes Mal tut mir mein Herz weh, wirklich, es tut mir weh. Und ich muss aufpassen, dass diese Glaubensdepression nicht nach mir greift und mich plötzlich ganz, ja, ganz negativ macht. Und dahinter steckt noch ein großes Verständigungsproblem mit der jungen Generation. Warum kommen die nicht in unsere Gottesdienste? Das ist, weil sie unsere Form des Glaubens so schwer verstehen können, denke ich manchmal. Und wir können ihre Form so schwer verstehen. Wie kommt man da bloß miteinander auf einen gemeinsamen Nenner? Und dann nehme ich wahr, dass viele Christen so eine ganz tiefe Traurigkeit in sich tragen, als ob wir so die Letzten wären, die irgendwann das Licht ausmachen. Seid getrost, ihr werdet das Licht nicht ausmachen. Und wenn wir heute auch nur eine kleine Menge sind hier, ihr werdet das Licht nicht ausmachen. Gott hat seine Pläne mit uns. Ich habe, als ich in Äthiopien 2009 aufgehört habe, habe ich dem Bischof erzählt, wie sehr mich das bedrückt, dass in Deutschland die Glaubensentwicklung so nach unten geht. In Afrika geht das ja immer alles nach oben. Da kommen immer mehr Gemeinden, immer mehr Christen zusammen. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft und hat für mich gebetet und hat gesagt, weh's man nicht bang. Also wenn er platt gekonnt hätte, hätte er das gesagt. Weh's man nicht bang, nicht? Gott vergisst euch nicht, der ist schon so lange mit euch zusammen, der vergisst euch nicht, hat er gesagt. Dieses Wort meines Bischofs möchte ich euch weiter sagen, das hat er gut gesagt. Und ich möchte euch ermutigen, ja, lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Niemandem ist damit gedient, wenn wir Christen als Trauerklöße durch die Gegend wandeln. Und eigentlich sind wir die, die den meisten Grund haben, auch fröhlich zu sein. Guckt noch einmal diese Hochzeit in Kana an. Diese Hochzeit ist doch nicht nur ein Bild für ein Wunder, was Jesus getan hat, sondern ist doch ein Bild für den Himmel selber. Ihr kennt das aus Lukas 14, wo der Himmel im Gleichnis von Jesus mit einem großen Festmahl verglichen wird. Und dann sagen sie alle ab, ihr kennt das, und nachher kommen ganz viele, an die man erst nicht gedacht hat. Ja? Der Himmel ist ein großes Festmahl und wir dürfen dabei sitzen. Da sitzt doch nicht nur Jesus mit seinen Jüngern, da sitzen wir alle auch. Ihr sitzt da und ich sitze da auch. Ja, wir sind dazu gerufen worden und wir dürfen uns doch freuen und mitfeiern. Wir sind dabei. Wie schön ist das denn? Und das Letzte, Jesus möchte ja am Schluss, ganz am Ende, noch eine weitere große Verwandlung vollziehen. Und da bin ich am gespanntesten drauf. Das ist, wenn er meinen Tod wieder ins Leben verwandelt. Wenn ich als Christ, der ich meine Wege irgendwann zu Ende gehe, wenn ich mich ihm in die Arme werfe und wieder leben darf. Mann, wenn wir nicht fröhlich sind, wer soll es denn dann sein? Wir Christen sind doch Glückspilze. Eine kleine Randbemerkung muss ich zum Schluss noch machen. Die Verwandlung, ich möchte euch sehr ermutigen, an diesem Thema dran zu bleiben, Verwandlung. Dass wir das nicht einfach zur Seite tun. Denn Verwandlung ist einerseits unmöglich, denn Wasser wird nicht zu Wein. Das wird es nur, wenn der Sohn Gottes das anrührt. Andererseits ist Verwandlung doch das Versprechen Gottes, was er mit unserem Leben tun will. Er will unseren alten Adam in Gottes Bild verwandeln. Ich glaube, wir haben eine tiefsitzende Stelle, an der wir ganz gewaltig arbeiten müssen. Und nehmt das doch mit nach Hause. Wir Lutherischen und wir Reformierten und wir Baptistischen und überhaupt wir evangelischen Christen, wir haben einen blinden Fleck. Das ist der Heilige Geist. Und der ist nun mal in der Bibel für Verwandlung zuständig. Redet miteinander darüber, lest miteinander darüber und öffnet euch für Gottes Geist, denn der ist es, der uns verwandelt. Ganz egal, zu was für einer Kirche wir gehören, Verwandlung ist das, was uns wirklich Not tut. Die letzte Anmerkung. Ich vermute, dass viele von euch schon lange im Glauben unterwegs sind. Und dann bekommen wir es mit einem Problem zu tun, was die Langzeitchristen alle mit sich rumschleppen. Dass nämlich alles schon so gewöhnlich ist und alltäglich. Dass der Glaube so gewöhnlich geworden ist, wie die Jacke, die wir täglich überziehen. Und ich vermute, dass viele von euch mit Jesus schon seit ihrer Jugend, vielleicht seit der Kindheit unterwegs sind. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir so sagen, nichts Neues unter der Sonne. Ich komme am Sonntag zum Gottesdienst und höre immer dasselbe, ja? Das, was ich schon immer gewusst habe, ja? Das ist ja nicht falsch, aber irgend so eine Erwartungslosigkeit, die schleicht sich dann ein. Wir erwarten nichts mehr vom Glauben. Ich möchte euch ermutigen, etwas zu erwarten, und zwar etwas Neues. Und da sind wir wieder bei der Hochzeit zu Kana. Wer hätte denn jemals gedacht, dass der Sohn Gottes sein Coming Out ausgerechnet auf diese Weise macht, dass er Wasser zu Wein verwandelt? Aha, er kann uns noch überraschen. Er macht noch Sachen, mit denen kein normaler Mensch eigentlich rechnen würde. Er rettet ja keine Seele hier und er bringt niemanden zum ewigen Leben, er erweckt niemanden zum Leben aus dem Tod oder heilt niemand, sondern er rettet eine Hochzeit. Dafür ist er sich nicht zu schade. Als allererstes rettet er eine Hochzeit und er rettet dieses junge Paar vorm Spott des Dorfes, die sonst ihr Leben lang hinter ihrem Rücken getuschelt hätte, dass das die zwei sind, die ihre Hochzeit nicht richtig im Griff hatten. Er kümmert sich um ein junges Paar. Und das ist doch wirklich eine Überraschung. Ich wünsche uns altgedienten Christen, dass wir uns dann und wann vom Glauben überraschen lassen und dass wir uns bloß nicht in den Gedanken flüchten, ist alles immer dasselbe. Same procedure as every year. Immer, immer dasselbe. Nee, ist es nicht. Lasst euch überraschen. Und vielleicht wird dann auch mal Wasser zu Wein. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, wir loben deinen Namen und wir preisen dich, dass du so Ungewöhnliches unter uns tust. Und dass du auch unter uns, die wir so oft müde sind und gelangweilt, die wir so wenig erwarten vom Glauben, dass du uns aufmischst und was Neues tust. Wir danken dir, dass du immer noch eine Überraschung im Ärmel hast, mit der wir nicht gerechnet haben. Und wir bitten dich, erfreue doch unser Herz mit unerwarteten Dingen, wo du uns begegnest, wo wir dich nicht erwartet haben. Verwandle uns, Herr, verwandle uns und lass uns doch neu werden. Es ist wirklich genug mit dem alten Adam. Wir wollen neu und frisch werden. Wir wollen deinem Ebenbild entsprechen, so wie du uns gedacht hast. Danke für dein Wort, Herr, das frisch und neu ist und immer wieder Überraschungen bereithält. Amen.
noch einige Mitteilungen für die Gemeinde. Vielen Dank an alle, die den Gottesdienst begleitet und vorbereitet haben. Vielen Dank für Ihre Auslegung unter dem Titel Fröhlich werden, Pastor Berns. Vielen Dank, lieber Posaunenchor Stiegelkamper Feen, dass ihr den Gottesdienst heute neben der Orgel musikalisch begleitet habt. Das passt jetzt ja gerade auch vom Lied sehr gut zu dem Thema. Kommt alle gerne wieder. Die Kollekte des Bibelwochenmontags ist bestimmt für die geplanten Renovierungsarbeiten im Martin-Luther-Haus. Vielen Dank für eure Gaben. Es geht noch weiter in unserer Bibelwoche. Morgen wird Pastor Andreas Baals aus Lungavirum und Nordmoor die Predigt unter dem Titel Glücklich werden halten und der Gitarrenchor Holtland neben der Orgel für die Musik sorgen. Kommt gerne wieder dazu und gebt die Einladung weiter. Im Anschluss an diesen Gottesdienst freuen wir uns darüber, im Gemeindehaus bei Kuchen und Tee ins Gespräch zu kommen. Fühlt euch alle herzlich eingeladen. Und jetzt singen wir das nächste Lied, die Nummer 398, In dir ist Freude, die Strophen 1 und 2.
Lasst uns das, was wir gehört haben, lasst uns das, was uns auf dem Herzen liegt, lasst uns das, was wir vor Gott bringen wollen, zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bitte noch einmal wieder Platz zu nehmen, denn wir hören noch ein Vortragsstück des Posaunenchors Verleih uns Frieden, gnädig nicht.
den Segen zu sprechen. Ich möchte dazu noch zwei Sätze sagen. Und zwar, es ist ja so eine Mode geworden, also Segenswünsche, alle möglichen so zu erfinden. Ich spreche euch den Segen aus der Bibel zu. Und zwar habe ich da auch meinen Grund für. Das ist der Segen, der im Tempel in Jerusalem gewohnt hat und der nun unter die Völker gekommen ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der Tempel, den gibt es schon seit 2000 Jahren nicht mehr, aber der Segen, der geht von Generation auf Generation unter die Menschen, denen er zugesprochen ist. Mir ist er bei meiner Ordination weitergegeben worden. Gebt auch ihr den Segen weiter. Die Menschen warten darauf, gesegnet zu werden. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz.